Aber jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Eintrag vom 6. Juni 1937. Luisa hatte ja, ich knüpfe dort noch einmal an, sie hatte ja diese Bedenken, wir in unserer menschlichen Schwäche, wie sollen wir im göttlichen Willen leben können, wenn uns so viel bedrängt. Die menschliche Schwäche ist derart, dass ich fürchte, dass ich kleine Ausfluchten aus deinem Willen mache, also mich ablenken lasse, dass ich Wolken bilde, dass ich Leerräume bilde und nicht diese Akte, diesem Flug folge, einen Akt nach dem anderen im göttlichen Willen zu tun. Und Jesus nahm seine Rede wieder auf, er fügte hinzu, meine Tochter, deine Angst missfällt mir. Du musst wissen, also es Angst missfällt ihm. Angst missfällt Gott. Allein das ist schon. Wenn wir das einmal überlegen, einmal wirklich darüber nachdenken oder uns verinnerlichen. Angst missfällt Gott. Warum? Weil er uns liebt. Weil alles in unserem Leben von seinem Willen her geordnet ist. Sein Wille regiert in uns. Er will in uns regieren, sagen wir so. Er wirkt in uns. Er möchte herrschen. Wenn wir ihn herrschen lassen, dann sind wir, wie wir gesehen haben, wie Babys. Wir haben es gesehen, wir sind umhüllt von seinem Licht, von seiner Liebe. Er schützt uns, er verteidigt uns, er ebnet uns den Weg. Deshalb ist Angst vollkommen unbegründet. Und deshalb sagt Jesus auch, die Angst kommt vom menschlichen Willen. Sobald wir die Angst in uns spüren, wissen wir, dass das Menschliche da ist. Das kommt nicht von Gott. Also Angst unter keinen Umständen. Das ist für uns schwierig, aber bei Jesus war es genau so, weil er hatte nicht einmal während seiner Passion Angst, wo sie ihn gequält und getötet haben, wo er genau gewusst hat, was sie wollen und was sie dann auch mit ihm tun werden. Er hat es ja gewusst und trotzdem hatte er keine Angst. Die Angst am Ölberg war die Angst, die ihm unsere Sünden bereitet haben, die Angst der Abscheu, der Ekel vor unseren Beleidigungen. Aber es war nicht die Angst um sein Leben. Du musst wissen, dass mein Interesse und die Liebe, die mich brennt, derart sind, dass ich die Seele in meinem Willen leben lassen will, dass ich selbst die Verpflichtung für alles übernehme. Also sein Interesse daran und seine Liebe sind so groß, seine Liebe brennt derartig. Es geht ihm nur darum, dass die Seele in seinem Willen leben soll. Das ist sein ganzes Interesse, seine Sehnsucht. Und er geht so weit, es ist ihm so wichtig, es ist ihm so wertvoll, dass er selbst die Verpflichtung für alles übernimmt. Da haben wir wieder diesen Beweis von ihm. Wir sind schwach und armselig und unfähig. Aber er sagt, er übernimmt alles, die Verpflichtung. Er hüllt uns ein, er ebnet uns den Weg, er beschützt uns, er erleuchtet uns, er verteidigt uns. Und hier sagt er, er übernimmt die Verpflichtung für alles. Das heißt, nicht nur von außen, dass er uns umgibt, sondern auch von innen. Auch von innen hilft er uns. Er sagt nämlich hier, ich leiste Ersatz für sie in allem. Das ist dieses Wunder, von dem er vorher gesprochen hat. Wenn ein ständiges Wunder von unserer Seite her nötig ist, dann tue ich es. Das heißt ja, er lebt in uns, er geht in unseren Schritten, er schlägt in unserem Herzen. Es ist sein Leben in uns, mehr sein Leben als das unsere. Und so kann er, wenn er in uns lebt, Christus in uns lebt, wir in ihn umgewandelt sind, dann kann er ja auch Ersatz leisten in allem, weil er ja in unserem Herzen schlägt, er in unseren Schritten geht, er in unseren Worten spricht. Es ist sein Leben, mehr als das unsere. Und wenn Jesus in uns ist und wir alles gemeinsam mit ihm tun, dann ist es möglich, jetzt gibt es da so eine Partnerschaft von Zweien, der eine ist stark, der andere ist schwach. Der Schwache, der lässt immer wieder aus. Aber der Starke ist da und er ist auf seinem Posten. Und dann leistet er Ersatz, er springt ein, er übernimmt, was wir tun sollten. Wir sind die Kleinen, die Schwachen, die Lehrlinge. Und es macht nichts, wenn wir mal auslassen, unter Anführungszeichen, es macht nichts. Es ist kein allzu großes Unglück, weil er ja da ist. Er ist unser Lehrer, unser Vater, unser Meister, unser Freund, unser Bruder. Kann man sagen, jetzt verschiedene Ausdrücke. Auf jeden Fall, er ist da. Er ist Gott. Er ist unerschütterlich, unwandelbar und absolut zuverlässig. Nur eines sagt er, jedoch tue ich das, wenn es eine feste und beständige Entscheidung gegeben hat, in ihm leben zu wollen. Also das ist die Voraussetzung. Er tut es nicht, wenn wir so halbherzig, wankelmütig unterwegs sind, den göttlichen Willen, ja, das will ich schon, aber nein, ich bin eigentlich nicht fähig, ich bin nicht würdig, ich kann das nicht. Wenn da solche Zweifel in uns sind, dann ist das noch nicht genug. Er will von uns, es braucht immer eine gewisse Entsprechung, er will bei uns eine absolute Entschlossenheit sehen. Eine absolute Entschlossenheit. So, ich habe das gehört, ich weiß, das will ich, das ist das Größte, das will ich unbedingt. Ich sehe meine Schwäche, ich sehe meine Unfähigkeit, ich weiß, dass ich es nicht verdient habe. Aber ich will es absolut. Unbedingt. Egal was passiert, egal wie schwach ich bin, was ich noch anstellen werde, aber ich will das absolut. Und das immer wieder, nicht nur einmal. Das ist nämlich diese Einstellung, die nötig ist, um die Gabe in Besitz zu nehmen. Diese absolute Entschlossenheit mit Nachdruck und wieder und wieder und wieder. Ich will es. Lieber Gott, ich will es. Das klingt jetzt fast aufdringlich. Aber genauso will uns der liebe Gott haben. Die Luisa schreibt das in einem ihrer Briefe oder mehreren an eine Frau, wo sie sagt, sie wünscht ja den Seelen, dass sie die Gabe in Besitz nehmen. Wir sollen unseren Willen feierlich dem göttlichen Willen weihen, am besten an einem Feiertag, weiß ich, Christi Himmelfahrt, Maria Himmelfahrt oder an einem wirklichen schönen Feiertag. Und ganz feierlich unseren Willen dem lieben Gott weihen. Der Mutter Gottes oder Jesus ist egal, wie es uns lieber ist. Oder beiden ist vielleicht noch besser, das würde ich tun. Und den Willen weihen und absolut entschlossen und immer wieder sagen, hat sie dieser Frau empfohlen. Ich will es, ich will es, ich will es. Also mit Nachdruck und wiederholt und darauf bestehen. Genau das, das ist die lästige Witwe. Ich kenne eine ganz liebe Kärntnerin, die ist schon seit Jahrzehnten mit dem göttlichen Willen bekannt. Und sie will es unbedingt. Und sie sieht sich genau als diese lästige Witwe, die macht es genau so. Und sie gefällt sicher sehr dem lieben Gott, sehr. Also es ist die Bedingung, dass es eine feste und beständige Entscheidung gegeben hat, in ihm leben zu wollen. Und es darf von Seiten der Seele auch nicht mangeln, das heißt keinen Mangel geben, sie tut so viel sie kann. Was sie kann, das macht sie. Wenn sie zu schwach ist, wenn sie auslässt, dann lässt sie aus. Aber sobald sie wieder irgendwie kann, sobald sie wieder ein bisschen Luft hat, ein bisschen Leben in sich hat, ein bisschen Kraft, dann will sie wieder, dann will sie wieder. Das ist hier gemeint. Und so sagt Jesus, du hörst eines meiner Geheimnisse, meine Tochter, und bis wie weit meine Liebe mich gehen lässt. Und du hörst, was ich tue, das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt. Du hörst, was ich tue, wenn aus dem Zwang der Notwendigkeiten des menschlichen Lebens dieses Leben, also das Leben des göttlichen Willens, das Leben Jesu in uns, wenn aus den Notwendigkeiten, diesen Zwängen, diesen Notlagen des menschlichen Lebens, wegen der Leiden, und dann kommt noch was dazu, wegen der Leiden, die ich selbst verfüge, das Geschöpf wie angeschlagen und verloren ist, dann macht er das eben. Er leistet Ersatz für uns in allem. Also wenn uns das Leben in eine Zwangslage bringt, in eine Notlage, dass wir nicht mehr ein- und auswissen, wenn wir in Leiden stehen, die Gott selbst verfügt hat, und wegen dieser Leiden sind wir jetzt so angeschlagen und wie verloren, wir gehen unter, wir reiben uns auf, wir verlieren uns in diesen Dingen, wir lassen uns aufsaugen, und dann ist das nicht verloren, das Leben des göttlichen Willens, weil genau dann Jesus Ersatz leistet. Und er sagt eben, er erklärt jetzt, ich aber will, dass dieses Leben nicht gebrochen wird, weil es Leben ist, keine Tugend. Das ist auch eine Lehre, die er uns im Buch des Himmels gibt. Das Leben im göttlichen Willen ist Leben. Und ein Leben, das wissen wir selbst, das besteht nicht aus einem einzigen Akt, sondern aus kontinuierlichen Akten. Wenn die Atmung aufhört, wenn der Blutkreislauf stehen bleibt, der Herzschlag aufhört, dann ist das Leben zu Ende. Es braucht ein kontinuierliches Herzschlag, Atmung, Blutkreislauf, das muss ständig gehen. Und so ist auch sein Leben in uns, es darf keine Unterbrechung geben. Sobald sein Leben in uns unterbrochen würde, wäre es zu Ende. Es wäre sein Tod, es wäre der Tod Jesu sozusagen, seines göttlichen Lebens in uns. Jetzt ist er selber da und schaut, dass dieses sein Leben in uns eben bestehen bleiben kann, aufrechterhalten wird, weitergehen kann, dass dieser Herzschlag nicht stehen bleibt. Und so leistet er Ersatz. Auf diese Weise, wenn er da ist, er lebt in uns und er macht diese Akte, ersetzt sie fort, während wir einen Aussetzer haben. Auf diese Weise bleibt das Leben des göttlichen Willens in uns erhalten. Er vergleicht oder ersetzt das im Gegensatz zur Tugend. Leben im göttlichen Willen ist Leben. Es ist permanent, es ist kontinuierlich, ununterbrochen. Die Tugend ist nämlich anders. Die Tugend können wir einmal üben und dann wieder nicht. Zum Beispiel die Tugend des Gehorsams kann ich ja nur dann üben, wenn es jemand gibt, der mir den Gehorsam gibt, also der mir eine Anweisungen gibt und ich gehorche. Wenn niemand da ist, dann kann ich nicht die Tugend des Gehorsams üben. Oder die Tugend der Nächstenliebe, da muss wer da sein, an dem ich diese Tugend üben kann. Und wenn ich es unterbreche, das macht nichts. Die Tugenden werden bei der Gelegenheit geübt. Der göttliche Wille ist aber keine Tugend, der ist Leben. Es geht Tag und Nacht 24 Stunden durch, Tag und Nacht. Schlafen, träumen, aufstehen, essen, Messe, heilige Messe, Gebet etc. Das ist alles eine Kette von ununterbrochenen Akten. Das ist Leben. Also beim Leben im göttlichen Willen können wir nicht gelegentlich und unter Umständen, also unter bestimmten Bedingungen, Akte tun, unsere Akte im göttlichen Willen, sondern beim Leben besteht die ganze Notwendigkeit des kontinuierlichen Aktes. Also er sagt die ganze Notwendigkeit, es ist absolut notwendig, dass dieser Akt kontinuierlich ist. Unser Leben ist nämlich dann ein einziger Akt zusammengesetzt aus diesen vielen, vielen, vielen Akten, die eine Kette bilden und nicht abreißen. Es ist ein einziger Akt, das ist das Band der Einheit. Unser ganzes Leben ist ein einziger Akt im göttlichen Willen. Wir sind ein Akt im göttlichen Willen. Das Band der Einheit. Da gibt es keine Unterbrechungen. Das ist dieses dichte Licht, der Lichtstrahl, der ist durchgehend. Der Lichtstrahl ist ein Akt von da, wo er ausgeht, bis zu seiner Spitze, wo er hingelangt. Das ist ein Akt, ein Strahl. Und so halte ich Wache und bleibe eifersüchtig der Wachposten der Seele. Wenn ich sehe, also er ist auf Wachposten, er ist in uns und ständig auf der, sozusagen am Wachposten, im Ausguck und schaut. Ständig, er hat uns immer im Auge. Er passt auf uns. Wenn ich sehe, dass sie ihren Lauf unterbricht, dann tue ich, was sie tun sollte. Also dann ist er sofort zur Stelle, er ist ja da. Er braucht nicht erst aus der Ferne kommen, vom Himmel herab oder irgendwo, wo er gerade beschäftigt ist, sondern er ist ja in uns da. Er sieht und ist sofort zur Stelle. Deshalb schüttelt mein Wirken in meinem Fiat sie. Also die Seele wird dann wieder aufgeweckt, sie wird wachgerüttelt und sie kehrt in sich zurück und folgt ihrem Lauf in meinem Wollen. Also sobald sie wieder zu sich kommt, das erfahren wir ja auch oft, wir werden abgelenkt und dann, hoppala, Jesus ist ja auch noch, weiß ich, das Leben im göttlichen Willen. Wo bin ich denn? Was mache ich denn? Und dann geht es wieder weiter. Die Seele folgt ihrem Lauf in meinem Wollen und ich knüpfe an, ohne etwas zu ihr über ihren Aufenthalt zu sagen, wo sie stehen geblieben ist. Denn ich habe für alles Ersatz geleistet, umso mehr, als sie es auch wollte, aber die Schwäche sie unterbrochen hat. Also grundsätzlich, wir wollen es ja. Und darum dürfen wir uns auch nicht, sollen wir uns nicht beunruhigen, wenn uns das widerfährt, dass wir einfach wegen unserer Schwäche auslassen. Wir dürfen vertrauen, wir tun ihm weh, wenn wir das nicht tun. Wir dürfen vertrauen, dass er Ersatz leistet, da wo wir es nicht können. Da gibt es mehrere Stellen. Also das Leben im göttlichen Willen ist nicht schwer. Es ist nicht schwer. Höre daher, dass meine Liebe so groß ist, dass ich das Geschöpf um jeden Preis in meinem Willen leben lassen will. Um jeden Preis. Das bedeutet, wenn Jesus sagt, ich will das Geschöpf um jeden Preis in meinem Willen leben lassen, dann tut er alles. Alles. was er nur tun kann. Und wenn wir jetzt weiterdenken, Gott, er ist Gott. Was kann Gott denn nicht alles tun? Er ist allmächtig. Er tut alles. Gott tut alles, damit wir in seinem Willen leben können. Das allein muss uns schon einmal, das lässt jeden Zweifel, jede Angst, jede Befürchtung in sich zusammenbrechen. Gott liegt so viel daran. Um jeden Preis will er, dass du in seinem göttlichen Willen lebst. Und Gott ist es, der alles tut, damit du das auch kannst. Das ist wunderbar. Doch hast du meine Zärtlichkeit wahrgenommen, meine starke Liebe? Er ist nicht streng, er ist zärtlich, er ist Liebe. Also er tut alles, damit wir das können. Aber er macht es mit Zärtlichkeit. Das sieht so aus. Ich tadle die Seele nicht, wenn sie ihren Lauf versäumt hat. Ich sage nichts zu ihr. Er rügt uns nicht. Er putzt uns nicht das Gestell. Ich tadle die Seele nicht, wenn sie ihren Lauf versäumt hat. Ich sage nichts zu ihr. Und wenn ich sehe, dass sie wahrnimmt, ihn versäumt zu haben, dann, was macht er dann? Ermutige ich sie. Das ist auch so schön. Es kommt kein Tadel, sondern vielmehr, wenn die Seele jetzt draufkommt, ah, jetzt habe ich das versäumt. Ach, ich bin so, dann fängt man ja gleich an, sich selber Vorwürfe zu machen. Und er erkennt uns ja, dann ermutigt er uns. Ich bemitleide sie, um nicht Misstrauen in sie zu sehen. Weil wir sind dann eh schon ganz irgendwie ein bisschen verzagt und ein bisschen, jetzt habe ich es ja, da sehe ich es ja wieder, wie schwach und wie unfähig ich bin. Und wenn er jetzt auch noch kommen würde mit dem Tadel, dann das wäre dann für die meisten von uns, also für mich wäre es zu viel. Ich bin auch so ein, da braucht es nicht viel und dann ja, dann ist schon wieder alles, dann ist man schon wieder entmutigt und so weiter. Er kennt uns und deshalb, er sagt nichts, er tadelt nicht, sondern er ermutigt. Er bemitleidet sie und ganz Güte sage ich zu ihr, fürchte dich nicht. Ich habe Ersatz für dich geleistet und du wirst aufmerksamer sein, nicht wahr? Also kein Tadel, nur fürchte dich nicht. Ich habe Ersatz für dich geleistet und du wirst aufmerksamer sein, nicht wahr? Also er hofft auf unseren guten Willen. Das ist alles eigentlich. Und da sie meine Güte sieht, liebt sie mich mehr. Das ist das Ergebnis. Sie sieht die Seele, wie gut ist Gott zu mir. Er tadelt mich nicht. Er schüchtert mich nicht ein praktisch. Ich bin eh schon so kleinmütig und er hilft mir auf. Wie gut ist doch Gott, wie gut ist er doch. Da muss man ihn ja mehr lieben. Und er sagt, er weiß, er muss von dem Seinigen geben, damit das Geschöpf in seinem Willen leben kann. Ja, das lasse ich jetzt doch aus. Jetzt kommt der 18. Juni 1937, das ist gleich der darauffolgende Eintrag. Da denke ich, glaube ich, ist es gut, den Rundgang in der Schöpfung, den die Luisa gehalten hat. Was da Jesus sagt, das ist auch, das hat mir den Zahn gezogen. Vor einigen Tagen habe ich das erst gelesen. 18. Juni 1937. Die Luisa hat ihren Rundgang in der Schöpfung gehalten. Das tat sie ja so gut wie täglich. Und oh, wie viele schöne Überraschungen. Jedes geschaffene Ding sagte mir, wie sehr Gott mich liebte. Also sie hat das erfahren, sie hat das geschaut oder auch gehört, jedes geschaffene Ding sagte mir, wie sehr Gott mich liebt. Jedes von ihnen besaß den Platz, der einen Vorrat der Liebe einschloss, der mir immer etwas zu sagen hatte. Also sie hat das erfahren, jedes Geschöpf hat von Gott einen Vorrat der Liebe bekommen und schließt diesen Vorrat in sich ein. Und durch jedes Geschöpf sagt uns Gott ständig, dass er uns liebt. Er sagt mir immer, dass, ja, ich liebe dich, dass dein Schöpfer dich liebt. Ich war überrascht und mein guter Jesus nahm seine Rede wieder auf. Meine Tochter, du weißt, dass die Schöpfung ein Erguss unserer Liebe war. Und während wir die Schöpfung an das Licht des Tages brachten, hatten wir alle gegenwärtig, also alle Menschen. Während die Schöpfung erschaffen wurde, hatte Gott alle Menschen in seinem Geist vor sich. Nicht ein einziges Geschöpf entfloh uns, und wir legten für jedes von ihnen, in jedes geschaffene Ding einen Vorrat an Liebe. Also für jeden Menschen, der auf der Erde jemals lebt, hat Gott in jedes geschaffene Ding einen Vorrat an Liebe gelegt, der das Geschöpf lieben sollte und ihm sagen sollte, dass er es immer liebt. Also das ist die Schöpfung. Dein Schöpfer liebt dich. Wenn wir hinausgehen, dann, wenn wir daran denken, wir sind ja auch glücklich. Es ist einfach beglückend, wenn wir in die Natur gehen. Es ist also, das glaube ich, geht jedem so. In den Wald oder über die Wiese, den Himmel betrachten, das ist irgendwie beglückend. Und jetzt wissen wir, der göttliche Wille ist der Offenbarer der Liebe Gottes. Hier haben wir es schriftlich. Der göttliche Wille erzählt uns jetzt von seiner Liebe. Er erzählt uns, dass er in jedes Geschöpf einen Vorrat an Liebe hineingelegt hat, der ist so groß, dass Gott uns jetzt durch jedes Geschöpf unaufhörlich sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Darum sind auch die Kinder, die im göttlichen Willen leben, jene, die von allen geliebt werden, die Willkommenen. Sie werden beschützt, geliebt und verteidigt von der ganzen Schöpfung. Das ist auch der Grund, weshalb diese Kinder keine Naturkatastrophen zu fürchten haben. Die Natur stellt sich gegen jene, die Gott beleidigen, aber nicht gegen die Seelen, die Gott lieben, die in seinem göttlichen Willen lieben. Weil es ist ja Gott, der uns liebt, durch jedes Geschöpf sagt er uns immer, ich liebe dich. Er kann uns dann nicht schlagen durch die Geschöpfe, wenn er uns liebt. Das schließt sich gegenseitig aus. Ich liebe dich, sagt er uns in der Sonne, im Mond, in den Sternen, im Wind, im Schnee, im Eis, im Meer, in der Erde, im Wald, in allem. Es kann uns nichts geschehen. Gott lässt das nicht zu. Die Geschöpfe würden es nicht zulassen. Deshalb fällt mir auch ein, wenn eine Seele, die im göttlichen Willen lebt, ins Fegefeuer gehen sollte, also die Gabe besitzt, das ist unmöglich, sagt Jesus an mehreren Stellen. Und an einer Stelle sagt er, die ganze Schöpfung würde sich gegen mich stellen. Das verstehen wir jetzt auch. Wenn die Seele im göttlichen Willen lebt und die Geliebte von allen ist, verbunden mit allen Geschöpfen, immer nur Liebe, Liebe, Liebe empfängt von den Geschöpfen. Und umgekehrt, dieses Geschöpf liebt ja auch, der Mensch liebt ja auch alles, was erschaffen ist. Es ist ein ständiges Fließen der Liebe von der Schöpfung zu Menschen und umgekehrt vom Menschen zu allen Geschöpfen. Dieses Menschenkind kann nicht ins Fegfeuer gehen. Das ist ausgeschlossen. Wenn so die geschaffenen Dinge eilen, um ihnen, also diesen Kindern des göttlichen Willens, das Gut zu geben, das sie besitzen, ist es unsere Liebe, die sie laufen lässt. Also es ist die Liebe Gottes, die in den Geschöpfen läuft, uns entgegen. Wenn der Himmel sich über dem Haupt aller ausdehnt, ist es unser Vorrat der Liebe, der ihnen das Recht dazu gibt. Wenn die Sonne ihr Licht allen gibt, ist es das Erbe der Liebe, das alle in der Sonne ihres Schöpfers haben. Also diese Liebe, die in den Geschöpfen verborgen ist und eingeschlossen ist, das ist unser Erbe, das steht uns zu, das ist unser Recht. Es steht uns zu, als Kindern des göttlichen Willens von der ganzen Schöpfung geliebt zu werden. So ist das. Wir haben so viele Rechte im göttlichen Willen. Wenn die Erde unter ihren Schritten fest ist, wenn die Erde unter ihren Schritten fest ist, ist es unser Vorrat an Liebe, der das Geschöpf wie in den Schoß von Mutter Erde nimmt und seine Schritte sicher macht. Das heißt, die Erde ist ja fest unter unseren Schritten und allein diese Festigkeit, dass wir nicht wanken, dass wir nicht versinken, das ist seine Liebe. Seine Liebe, die uns trägt, die uns hält. In der Erde. Und sie sagt uns immer, wenn wir über die Erde gehen, über das Feld, über den Weg, ich liebe dich, ich halte dich. Und unter ihren Pflanzen sagt er das genauso. Durch jede Pflanze sagt er mir, ich liebe dich. Er, der dich erschaffen hat, er liebt dich. Wenn das Wasser dich erfrischt, ist es unser Ruf der Liebe, der im Wasser läuft und dich erfrischt, dich wäscht. Er gibt den Pflanzen den Saft und so viele andere Dinge, die er tut. Das Feuer verbrennt dich nicht, das ist unser Vorrat der Liebe. Das Feuer könnte uns verbrennen, wenn wir näher kommen, das tut es nicht, es wärmt. Und diese Wärme des Feuers sagt uns, wenn wir zu nahe kommen, ist es auch ein Verbrennen. Aber wir können uns am Feuer wärmen. Und diese Tatsache, dass wir uns am Feuer wärmen können, sagt uns, dass wir von Gott geliebt sind. Da ist auch ursprünglich bei Adam, fällt mir jetzt ein, als Adam unschuldig war, da war das nicht so. Er konnte sich nicht verbrennen am Feuer. Das ist auch so ein Geheimnis, weil Adam nach dem Sündenfall diese Einheit mit seinem Schöpfer verlor und daher auch die Einheit mit der ganzen Schöpfung verlor. Er war wie eine zersplitterte Statue, in unendlich viele Teile zersplittert. Das bedeutet, die göttlichen Eigenschaften waren nicht mehr in dieser Einheit, in ihm, in Adam. Sie waren wie zersplittert. Das heißt, die Kälte und die Hitze können schaden. Sie sind wie auseinandergebrochen, wie auseinandergefallen. Von da an verbrennen wir uns oder können erfrieren, wir können ertrinken. Von da an kann uns die Natur schaden. Das ist der Grund, die Erbsünde, der Sündenfall. Weil wir haben die Einheit mit dem Schöpfer verloren, die Einheit mit der ganzen Schöpfung, wir haben die Einheit der göttlichen Eigenschaften. Die göttlichen Eigenschaften, die sind nämlich dieses, die sind unter sich so eins, wie man kann das vergleichen mit dem Farbspektrum des Lichtes. Das Licht ist eines. Es kann sich auf, man kann da die Farben erkennen, in zum Beispiel Sonnenlicht im Regenbogen. Das bricht sich auf. Aber die göttlichen Eigenschaften, die sind so eins, die kann man nicht auseinandernehmen. Man kann das Licht nicht auseinandernehmen. Und beim Sündenfall ist das passiert, aber eben, das Licht wurde unterbrochen. Jetzt gibt es überall, das ist die Zersplitterung. Und das ist der Grund, warum wir jetzt durch die Natur auch Gefahren ausgesetzt sind. Das ist jetzt nur nebenbei. Also er sagt uns, durch das Feuer, an dem wir uns wärmen können, wärme dich, mein Kind. Oder ich wärme dich, meine Tochter. Er sagt uns durch das Feuer, wärme dich, mein Kind, und füge ihr keinen Schaden zu. Also das Feuer hat den Auftrag, uns zu wärmen und uns keinen Schaden zuzufügen. Und so sehen wir, er kommt dann mit dem Beispiel mit der Sonne. Im Sonnenlicht sind so viele Wirkungen verborgen. Das Sonnenlicht fasst praktisch, es ist die Quelle, es fasst alle Wirkungen in sich, sonst könnte es das nicht geben. Es gibt den Früchten Süßigkeit, es gibt den Pflanzen das Wachstum, uns gibt es das Licht, damit wir gehen können, uns orientieren können und arbeiten können. Und das ist alles aus dem Licht der Sonne. So ist die Sonne dieses Bild für den göttlichen Willen. Jesus spricht ja ständig von der Sonne seines göttlichen Willens, von der Sonne des Fiat. Die Sonne ist eben dieses Bild, die Sonne, die wir am Himmel oben haben. Sie ist das Bild für diese fruchtbare Liebe Gottes. Die Liebe, die verwundet, die brennt und verzehrt. Und während du uns liebst, wirst du die göttliche Fruchtbarkeit in deiner Liebe erwerben. Das heißt eigentlich, die göttlichen Eigenschaften aufnehmen. Alles, also sie wird, ich lese mal fertig, wir nehmen im göttlichen Willen dieses Licht auf, das Licht des göttlichen Willens, die Liebe, die verwundet, brennt und verzehrt, und geben sie zurück. Und während du uns liebst, wirst du die göttliche Fruchtbarkeit in deiner Liebe erwerben, die Kraft, uns zu verwunden, dich selbst zu verbrennen und für uns aufzuzehren. Also wir nehmen die Liebe Gottes auf, sie verwundet uns, sie brennt uns, sie verzehrt uns, sie zehrt uns auf. Das heißt, wir kehren zurück in den Ursprung, wir werden nichts, ich bin nichts, Gott ist alles, wir sterben, wir sind gekreuzigt. Das ist alles dieses Nichts, in unser Nichts zurückkehren. Im göttlichen Willen werden alle Übel verbrannt, alles wird aufgezehrt, alles was menschlich ist, alles was nicht göttlich ist. Die Übel werden verzehrt, wir zehren uns auf. Und während wir Gott lieben, erwerben wir umgekehrt auch die gleiche Kraft, die Gott, also diese, wir nehmen diese Kraft auf, zu verwunden, zu brennen und zu verzehren. Wir verwunden Gott. Gott brennt in unserer Liebe. Es ist ein gegenseitiges sich verwunden und brennen und verzehren. Wir verbrennen zu nichts in dieser Liebe, aber nicht so, dass wir vernichtet werden im negativen Sinn, dass wir zerstört werden, sondern dass das Böse in uns zerstört wird, das Übel in uns, alles, was die Erbsünde mit sich gebracht hat, das wird zerstört. Und er kommt dann mit diesem Bild, die Sonne hat ja die Farben, die wir auf der Erde sehen, die kommen auch aus der Sonne. Es ist praktisch, von den Schmetterlingen weiß man, die haben eigentlich keine Farben. Die Flügel der Schmetterlinge, die sind farblos, aber die sind so konstruiert, dass die einen das Rot aus der Sonne widerspiegeln, die anderen das Blau, die nächsten das Weiß, das Schwarz, das Grün. Es ist eine Sache der Reflexion, also des Reflektierens. Die Blumen genauso. Wir sehen die Farbe, aber die haben keine Farbe. Das weiß man heute. Die nehmen das Licht so auf und das bricht sich so, dass die Rudbeckia gelb ist, die Rose ist rot, die Lilie ist weiß, weil sie so konstruiert sind, dass sie genau diesen Farbton, diese Schattierung reflektieren. Und so sehen wir, dass alles in der Sonne ist. Die Farben sind eigentlich von der Sonne her, im Licht. Die Farben sind im Licht, nicht in den Geschöpfen. Das Gras ist grün, weil es ist, da ist Chlorophyll. Aber da ist auch dieses Geheimnis. Die Geschöpfe reflektieren das, was sie aufnehmen. Das Grüne, das Blaue, das Gelbe und so weiter. Und so sollen auch wir, die Farben sind jetzt ein Bild von den göttlichen Eigenschaften, wir sollen die göttlichen Eigenschaften aufnehmen. Und zwar alle Farben, den ganzen Regenbogen, kann man sagen. Und da sieht man die Vielfalt und Verschiedenheit der Liebe, die in Gott ist. Seine Liebe, die ist nicht, es ist ein göttlicher Wille, aber seine Liebe ist unglaublich reich. Es ist so eine große Vielfalt, eine Verschiedenheit. Da sehen wir auch, wir haben heute diesen Geist des Kommunismus in der Politik, der Kulturkommunismus, die Gleichmacherei. Es darf, weiß ich, es werden alle über den Kamm geschoren, es ist das Rasenmäherprinzip, da wird drüber gefahren, da gibt es keine Vielfalt von Blumen, von Gänseblümchen, Veilchen, da gibt es nichts, das ist nur grün. Alles gleich lang, gleich hoch, gleiche Farbe. Das ist unsere heutige Situation. Und das kommt vom Feind. Er macht den Menschen zur Masse. Der göttliche Wille, er ist einer. Er will uns alle in diesen einen Ursprung zurückführen, dass wir alle von diesem einen Willen leben und nur eines wollen, nämlich Gott und seinen Willen und seine Liebe. Und doch ist gerade hier in dieser Einheit die größte Vielfalt. Farbenreichtum. Man kann sich an diesem Farbenreichtum das vorstellen. Jeder hat von uns eine andere Farbe, einen anderen Charakter, eine andere Persönlichkeit, eine andere Aufgabe, einen anderen Lebensweg. Es ist sogar jeder Akt ein anderer, unterscheidet sich vom Vorhergehenden. Die Akte, die wir tun, keiner von denen ist gleich. Wir sehen das in der Natur, kein einziges Blatt gleicht dem anderen am Baum. Keine einzige Blume der anderen. Das ist diese Vielfalt Gottes, die ist unendlich und sie erschöpft sich nie. Und jetzt sagt Jesus so etwas Großes, so etwas Schönes. Tochter, wenn ich zu dir von der Vielfalt und Verschiedenheit der Liebe sprechen wollte, die wir in jedes geschaffene Ding für jedes Geschöpf gelegt haben, also wieder in jedes geschaffene Ding für jeden einzelnen Menschen, dann würde ich nicht aufhören. Also er würde nie fertig werden, um das zu erzählen, diese Vielfalt und diese Verschiedenheit der Liebe. Und dann sagt er, das ist das Wunderbare, das Geschöpf hat die Pflicht, diese unsere vielfältige Liebe zu kennen. Also das Geschöpf hat die Pflicht, diese unsere vielfältige Liebe zu kennen. Wir müssen, wir sind verpflichtet, wir sollen, wir sind gefordert, die vielfältige Liebe Gottes zu kennen. Also das heißt, uns mit Gott zu beschäftigen, mit ihm in Verbindung zu stehen, ihn kennenzulernen. Wir sollen seine Liebe kennen, sein Wesen. Und warum? Um das Vorbild zu finden, mit so vielen verschiedenen Arten der Liebe uns zu lieben, wie wir es geliebt haben. Also er will wieder die Frucht sehen, er will die Antwort. Er liebt uns auf so vielfältige Weise, das kann man mit anderen Worten auch sagen, auf universelle Art, durch die ganze Schöpfung, in jedem einzelnen Geschöpf. Er liebt uns universell, in allem, was geschaffen ist. Und genau diese Liebe, diese vielfältige, verschiedenartige Liebe, die Liebe der Sonne ist anders als die Liebe des Meeres, anders als die Liebe des Windes, der Erde, der Pflanzen. Und diese vielfältige Liebe, genau diesen Spiegel will er von uns zurück. Diese Antwort will er haben. Wir sollen ihn genauso lieben, wie er uns liebt. Auf so vielfältige Weise. Und dann erzählt er eben wieder, im Wind laufen die Stöße unserer Küsse. In der Heftigkeit des Windes ist unsere regierende Liebe. In der Luft eilt unsere Liebe dahin. Also sie ist in allem, was er erschaffen hat. In jedem Geschöpf sagt er uns unaufhörlich, ich liebe dich, aber auf verschiedene Art. In jedem Atemzug sagt er uns, ich liebe dich, wenn es schläft, wenn es arbeitet, wenn es geht, wenn es isst. Damit sagt er, unsere Liebe eilt immer. Unsere Liebe eilt immer, eben beim Schlafen, beim Arbeiten, beim Gehen, beim Essen, immer, 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 immer. Aber mit einer bestimmten und neuen Liebe, eben verschieden, im Atem, im Schritt. Und dann sagt er, in der Luft läuft unsere Liebe, die Leben gibt, mit einer bezaubernden Geschwindigkeit, der niemand widerstehen kann. Aber sie läuft nicht nur in der Schöpfung, die uns umgibt, die Liebe Gottes, nicht nur in der Sonne, im Wind, im Wasser. Sie läuft in uns, im Herzen, im Blut, in den Knochen, in den Nerven, in allem. Also in jeder Faser unseres Leibes läuft seine Liebe. Im Herzschlag, wenn wir die Hand auf das Herz legen und den Herzschlag spüren, dann hören wir praktisch, dann spüren wir das ständige Ich liebe dich, mein Kind, ich liebe dich, ich liebe dich. Im Atem, im Blutkreislauf, in den Nerven, einfach in allem. Und diese Liebe macht sich selbst zum vitalen Akt des menschlichen Wesens. Also die Liebe ist es, die unser Leben ist, die das Leben unseres Herzens, unseres Blutes, unserer Knochen ist. Und so sagt sie, ich bringe dir die kontinuierliche Liebe deines Schöpfers. Und weil sie kontinuierlich ist, kann ich dir Leben geben. Also die Liebe fließt in uns, die Liebe Gottes fließt in uns ständig, ständig, ständig. Und weil sie ständig fließt, deshalb kann sie uns Leben geben. Nur das, was immer in Bewegung ist, das kann Leben geben. Und zum Abschluss sage ich jetzt noch, das, was mir auch so am Herzen liegt oder was ich eh schon öfter erwähnt habe, dass wir wissen, dass wir verstehen, dass wir glauben, der göttliche Wille ist der Offenbarer. Er ist der Offenbarer der Liebe Gottes. Darum spricht er gerade in den letzten Bänden so viel von seiner Liebe, wie vielfältig sie ist. Dass wir aufwachen, dass wir erkennen, dass wir sehen, alles, was uns umgibt, in allem sagt Gott uns, ich liebe dich. Und deshalb sind die Seelen, die ganz in ihm leben, die verstehen das, die sehen das. Alles wird zu Licht und Liebe. Die Seelen, die Gabe in Besitz genommen haben, für die ist alles Licht und Liebe, weil sie das sehen, weil sie das auch wissen, weil sie Kenntnis darüber haben. Und auch in den Leiden, in den Prüfungen, Abtötungen, Demütigungen, da sehen wir dann auch immer mehr, dass das die Liebe Gottes ist. Es gibt nur Licht und Liebe für die Seele, die im göttlichen Willen lebt. Sie hat es mit dem Bösen nicht mehr zu tun. Das heißt nicht, dass das Böse nicht existiert und dass ich es nicht sehe. Aber für mich ist das die Liebe Gottes, weil ich... Das Böse ist nicht Gott, es kommt vom Teufel. Es kommt von den Geschöpfen, es kommt aber nicht von Gott. Wenn ich weiter schaue, wenn ich nicht beim Geschöpf stehen bleibe
und schau und sehe, aus der Hand Gottes kommt das ja, er verwendet jetzt dieses Geschöpf, dann ist das seine Liebe, die an mir handelt. Es ist seine Liebe, wenn ich leide durch die Geschöpfe. Das kann jetzt sein zu meiner Heiligung, es kann sein zum Heil der Seelen. Es wird alles sein. Im göttlichen Willen ist immer alles eingeschlossen. Es ist immer seine Liebe. Und da hört die Angst auf.
Und so sagt er, deshalb warten wir, dass unser Wille bekannt ist und inmitten der menschlichen Geschöpfe herrscht. Also er ersehnt nichts mehr als das, dass diese Kenntnisse an die Seelen kommen, an die Leute kommen, dass das bekannt wird, öffentlich wird, dass immer mehr Seelen davon erfahren. Es sind wenige nach wie vor bei uns. In anderen Ländern verbreitet sich das viel stärker aus. In Mexiko, Spanien, auch in den USA, in Korea angeblich, in China und was ich. Gott weiß es, was er macht. Wir tun, was wir können. Aber es ist sicher ganz wichtig, wo wir können, wo wir eine Chance nur sehen, dass wir darauf aufmerksam machen, weil das ist die Wende, das ist das neue Pfingsten, das wir erwarten. Und Jesus, also Gott, wartet nur darauf, wir haben ja jetzt die Schriften der Luisa, es ist uns alles gegeben, er wartet darauf, dass unser Wille bekannt ist und inmitten der menschlichen Geschöpfe herrscht. Er wird der Offenbarer unserer Liebe sein. Also genau diese Schriften, wie ich es euch jetzt erzählt habe, das seht ihr ja, wie sehr Gott uns liebt. Wir haben keine Vorstellung, wir haben keine Ahnung. Wir brauchen es schriftlich. Er wird der Offenbarer unserer Liebe sein. Und das wird auch das sein, was die Geschöpfe irgendwie überwältigt, wenn sie das erfahren. Zumindest jene, die guten Willens sind. Und dann werden wir es abermals tun und wir werden einander lieben mit einer einzigen Liebe. Also wir werden es abermals tun wie damals beim Adam. Wir werden einander lieben. Gott und der unschuldige Adam, die haben sich geliebt mit einer einzigen Liebe. Wie glücklich werden wir sein. Und da wir uns geliebt sehen, werden wir neue und bestimmte Liebe hinzufügen. Das heißt, Gott sieht die Antwort von uns und er wird uns wieder lieben und die Liebe wächst. Die wird immer neu sein. Vielfältig. Das ist kein Stillstand, sondern ein ständiges Wachsen in der Liebe. Das kommt wahrscheinlich, da komme ich gar nicht dazu, aber ich glaube, es ist gescheiter. Ich mache das, was ich mache, mit euch in aller Ruhe, als alles so überstürzt. Ja, wie glücklich werden wir sein und da wir uns geliebt sehen, werden wir neue und bestimmte Liebe hinzufügen. So wird unsere Liebe nicht mehr unterdrückt sein, sondern sie wird ihr Ventil der Liebe haben und im Gegenzug wieder geliebt werden. Das ist das, was er will. Er wartet darauf, dass er von uns die Liebe zurückbekommt. Ja, machen wir wieder Pause.